ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Ja, wir haben alle mal drüber geschlafen und wollen reden über das, was da im Norden Frankreichs passiert ist. Es war ein episches Rennen, über das der großartige Sechste Jonas Rutsch sagt:
Ja, das Rennen ist einfach generell extrem. Also man kann das schwer in Worte fassen. Das beste Wort, was man hier verwenden kann, ist wirklich extrem. Alles an diesem Rennen ist extrem. Die Geschwindigkeiten, der Stress, die Schläge, die du auf dem Kopfsteinpflaster einsteckt. Ja, extrem.
Ich erinnere mich immer gerne an André Greipel, der mal sagte, wenn du Paris-Roubaix gefahren bist, weißt du 3 Tage später noch nicht, wie du ein Marmeladenglas aufschrauben sollst. Also es war extrem, extrem auch die Spannung. Ich bin Moritz Kasselet, grüße euch aus meinem Heimstudio in Bremen und wir reden darüber, natürlich. Mir zugeschaltet ist Holger Gerska, der live vor Ort war im altehrwürdigen Velodrom von Roubaix und der live berichtet hat für die Radiosender der ARD. Grüße nach Hamburg.
Hallo Moritz.
Darf ich eben sagen, was du kurz in der Begrüßung eben sagtest, als du mit einer leichten Anspielung auf meinen Wohnort sagtest, du wärst dann doch gern auch mal Bremer zwischendurch?
Ja, wenn man, es ist natürlich logistisch nicht ganz einfach, das heißt immer so schön Paris-Roubaix, hat aber in Paris gar nichts zu tun, der Start ist halt 60 Kilometer nördlich in Compiègne, da kann man nicht mal, kommt man nicht so einfach hin, sondern das geht alles nur mit dem Auto und wir können ja daraus keine Mehrtagesreisen machen, sind ja auch ein bisschen gehalten, die Kosten zu reduzieren, wie ihr sicherlich alle wisst, und dann ist sowas natürlich auch mit Stress verbunden und man fährt natürlich nach dem Rennen dann auch noch nach Hause und auf dem Weg von Roubaix, das ist ja ein Vorort von Lille ist, im Norden Frankreichs, kommt man eben an Bremen vorbei und dann ist es noch knapp 1,5 Stunden nach Hamburg und deswegen, ist so ziemlich der einzige Moment im Jahr, wo ich immer denke, man könnte auch in Bremen wohnen.
Du hättest Niklas Behrens mitnehmen können und rauslassen können.
Ja, aber der ist ja dort geblieben. Der U23-Weltmeister hat die nächsten Rennverpflichtungen da in der Region und deswegen gab es für ihn keine Heimreise.
Ja. Also haben wir das auch geklärt. Bremen ist eigentlich viel schöner als Hamburg, habe ich jetzt so rausgehört.
Ja.
Und in Köln bei sportschau.de sitzt Michael Ostermann, der wie viele von uns vor dem Fernseher geklebt hat. Hallo Michael.
Hallo zusammen. Und ich kann nur sagen, von Köln aus ist das alles gut zu erreichen und da braucht man gar nicht so lange. Insofern kommt doch nach Köln.
Ist eine super Info, die Holger jetzt bestimmt sehr gerne hört.
Ja, zumal wir das Ganze ja nochmal machen werden dieses Jahr, denn die Tour de France beginnt ja auch. In Lille.
Richtig, aber das ist nur der noch stressfreie Hinweg, also zurückfahren wir dann, aber da hast du auf dem Rückweg das Problem, dass wir dann zusammen mit dem Auto von Paris nach Bremen fahren und du noch eine Stunde weiter musst, aber gut, das ist ein anderes Thema, lass uns da gerne dann später drüber reden. Hier mal ein kurzer Flug durch die sogenannte Hölle des Nordens, die einen Dominator hat.
Dreimal hintereinander gewinnt der Paris-Roubaix, das gelang zuletzt Francesco Moser. Das waren die späten 70er Jahre, da weiß man, wie historisch diese 122. Auflage von Paris-Roubaix zu Ende geht. Und das ist die Zielgerade für Mathieu van der Poel. Kopf nach unten, Kopf nach oben und die 3, er zeigt die 3 für den Hattrick. Er ist im Ziel, steigt ab vom Rad, so wie es Remco Evenepoel in Paris gemacht hat unter dem Eiffelturm. So reckt er hier das Rad nach oben, genau in dem Augenblick, in dem Tadej Pogacar, sein Widersacher, grinsend lächelnd ins Velodrom einbiegt. Was für ein Duell mit dem großen Sieger Mathieu van der Poel.
Und vorher war das passiert.
Sturz von Pogacar, Sturz 38 Kilometer vor dem Ziel in einer Rechtskurve von Tadej Pogacar, ist das die Entscheidung, zieht Mathieu van der Poel jetzt durch, wie lange dauert es, bis dieser Defekt, da ist die Kette runter, behoben ist, da fahren noch 2 Autos vorbei, die stören ihn auch noch ein bisschen, kommt der Mannschaftswagen hin, Mathieu van der Poel schaut über die linke Schulter, schaut, wo ist er, entscheidet dieser Sturz, dieser Defekt, diese Auflage von Paris-Roubaix, dann schieben sie ihn an, Pogacar, aber sind sicherlich 20, 25 Sekunden vergangen und jetzt beginnt die Verfolgungsarbeit. 38 Kilometer vor dem Ziel könnte es die Entscheidung gegeben haben für Mathieu van der Poel.
Tja, Holger, ich glaube, die meistgestellte Frage an diesem Tag war, wie wäre das Rennen wohl verlaufen, hätte Pogacar sich nicht verschätzt in der Kurve?
Van der Poel hätte gewonnen, auch so. Glaube ich, dass das Gefühl war, dass sich die drei, und da nehme ich Mats Pedersen dazu, auf dem Kopfsteinpflaster nicht viel genommen haben. Das waren ein paar Prozent, vielleicht mal für den einen oder für den anderen, aber das gleicht dann im Zweifel der Windschatten aus, wenn man hinterherfährt. So gesehen hätte ich mir nicht vorstellen können, dass durch etwas anderes als durch Sturz oder Defekt, und das passierte ja Mats Pedersen, deswegen war er raus, vor dem Velodrom da eine Vorentscheidung fällt. Das ist durch den Sturz passiert. Ich glaube, dass Van der Poel und Pogacar dann gemeinsam eingebogen werden ins Velodrom und ich glaube, dann hätten wir mal an Sanremo Teil 2 erlebt, dass Van der Poel dann im Sprint doch der Beste ist. Witzigerweise haben wir am Vortag mit Nils Polit gesprochen, inwieweit er denn Tadej Pogacar gebrieft hat und wie weit sie alles durchgegangen sind. Und Nils sagte, er wollte vor allem eins wissen, wie sprintet man in einem Radstadion? Wie muss man es anstellen? Das heißt, er war durchaus auf die Situation vorbereitet.
Wir hören ihn mal eben dazu, zu dieser doch dann am Ende rennentscheidenden Situation.
I don't know. I will look at it in a few days and I will feel stupid, but it was just like this, it was a race situation. I misjudged it and yeah, it was all in there and all or nothing and too much risk and you can crash and yeah, I was looking at the motorbikes, they were not turning, I think they were stopping in the corner, so I was I didn't expect it to come so fast and when you go all out trying to drop Matthew, you push all the energy on the pedals and it's hard to.
In a few days I will feel stupid, sagt er, wenn er sich das anguckt. Und nun könnte man ja sagen, wenn Pogacar nicht gestürzt wäre, ja, dann hätte es Van der Poel aber nicht so leicht gehabt. Ich finde, dieser Sturz zeigt, du kannst dieses Rennen eben nur gewinnen, wenn du es schaffst, diese, gestern waren es 5,5 Stunden, so konzentriert zu sein, dass dir so ein Fehler eben nicht passiert. Es ist einerseits erstaunlich, dass Pogacar diesen einen Moment hatte und gleichzeitig eben so beachtlich, dass Van der Poel eben voll da war. Wie siehst du das, Michael?
Naja, also Tadej Pogacar hat sein Debüt gegeben und man bei Paris-Roubaix und man sagt, man braucht ein paar Rennen, um das Rennen wirklich zu verstehen und auch gewinnen zu können. Tadej Pogacar war gestern sehr nah dran, bis 38 Kilometer vor dem Ziel und er hat ja auch gesagt, es gibt ja kein Vertun, diese Kurve hätte ich wissen müssen, dass die kommt. Nach 5 Stunden auf dem Rad oder 4,5 Stunden auf dem Rad ist es dann möglicherweise eben so, dass man doch nicht jedes Streckendetail kennt, wenn man das schön vorher besichtigt hat, aber das Rennen noch nie gefahren ist. Und ich glaube, das ist ihm zum Verhängnis geworden. Aber nichtsdestotrotz hat er ja gezeigt, dass er auf Augenhöhe ist mit dem wahrscheinlich besten Klassikerfahrer seiner Generation, wenn nicht sogar des Jahrhunderts, habe ich heute auch schon gelesen. Das Jahrhundert ist noch lang, aber auf jeden Fall ist Mathieu van der Poel sicherlich das Maß der Dinge auf diesem Terrain. Und dass Tadej Pogacar als Tour de France Champion und Holger wird die Zahl wissen, die Jahreszahl wissen, ich habe es natürlich schon wieder vergessen, wer der letzte Tour de France Champion war, war Bernard Hinault, der Paris-Roubaix gefahren ist und auch gewonnen hat, dass er sich überhaupt auf dieses Terrain gewagt hat, war ja für uns alle schon ja nicht überraschend, aber doch ungewöhnlich, sag ich mal, weil wir kennen Tadej, der will jedes Radrennen fahren, der will in die Geschichte, der will die 5 Monumente gewinnen. Und er hat gestern gezeigt, dass er dazu durchaus in der Lage ist und er wird zurückkommen. Und ich glaube, so ein Fehler wird ihm nicht mehr passieren. Auch er lernt, wie wir alle, aus Fehlern.
Ja, also Michael, um das zu bestätigen, genau, also Bernard Hinault war der Letzte, der sowohl die Tour de France als auch Paris-Roubaix gewonnen hat, allerdings nicht wie jetzt Tadej Pogacar als aktueller Tour de France-Sieger. Das war zuletzt Eddy Merckx 1973. Da weiß man um die historischen Umstände und allein die Tatsache, dass zuletzt Greg LeMond 1991 als Tour de France-Sieger an den Start ging von Paris-Roubaix und 55. geworden ist, zeigt, was für ein Multitalent wir da gerade beobachten dürfen.
Ja, und das wollten alle sehen. Also nicht nur dieses Jahrhunderttalent, sondern dieses Duell, auf das sich alle gefreut hatten. Holger, du warst, glaube ich, zum ungefähr 76. Mal oder so als Reporter in Roubaix. War die Stimmung dieses Mal im Velodrom anders als sonst?
Nee, würde ich nicht sagen. Sie war immer dann ganz, ganz euphorisch, wenn ein Belgier gewonnen hat. Ich habe natürlich viele Siege von Tom Boonen beispielsweise dort erlebt, weil von Roubaix bis zur belgischen Grenze sind es, glaube ich, 3 Kilometer von diesem Velodrom aus. Und da sind natürlich traditionell viele Belgier. Ich hatte so das Gefühl, aber vielleicht täusche ich mich auch total, dass die Herzen Tadej Pogacar gehört haben. Ich glaube, Mathieu van der Poel und die Franzosen, das ist keine, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass immer er es ist, der da mit irgendwelchen Wurfgeschossen oder Anfeindungen auch bei Crossrennen konfrontiert wird in Belgien und in Frankreich. Ich weiß gar nicht, ich sehe gar keinen Angriffspunkt, zumal ja er auch eine französische Familiengeschichte hat. Ne? Er ist ja der Enkel von Ramon Polidor.
Der ein großer Liebling in Frankreich war, bis heute eigentlich genau, ist wahrscheinlich posthum.
Ja, aber als Van der Poel auch noch defekt hatte, obwohl das Rennen ja entschieden war, regte sich tatsächlich so eine Art Jubel da. Zumindest habe ich so wahrgenommen im Velodrom. Vielleicht auch nur deshalb, weil alle gehofft haben, vielleicht wird es jetzt doch nochmal richtig spannend. Aber Pogacar ist mit großem Jubel empfangen worden. Und ich glaube, bei Van der Poel war es eher Respekt. Also ich glaube, Tadej Pogacars Sieg deutlich mehr Emotionen noch geweckt hätte, als es das jetzt der dritte von Mathieu van der Poel war. Nichtsdestotrotz, es waren unglaublich viele Zuschauer. Wir hatten ja auch was perfektes Wetter für Paris-Roubaix. Ich habe, glaube ich, noch keines der Rennen, und das sind wirklich ein paar 20, da hast du recht, Moritz, erlebt, wo die Bedingungen wirklich insofern so gut waren, dass alles zusammenkam. Es war nicht zu warm mit 12, 13 Grad, optimal. Es gab Rückenwind. Es war total trocken und hat in der Nacht nochmal drauf geregnet, sodass ich noch nie so wenig Staub gesehen habe, eigentlich gar keinen. Und es war zwar ein bisschen rutschig am Beginn, Max Warscheid beispielsweise, der da weggerutscht ist, das war aber auch teilweise auf Schotter, wird sagen, ja, vielleicht ein bisschen zu viel, aber Staub wäre schlimmer gewesen. Also das war wirklich perfekt und natürlich auch für die Zuschauer absolut optimal.
Ja, ich rufe gleich über Pogacar und Van der Poel auch nochmal sprechen. Also es hat ja schon auch so ein bisschen was von Sensationsgier, ne? Also so einen Sonntagnachmittag damit zu verbringen, dabei zuzusehen, wie sich Sportler waghalsig über dieses Pflaster da kämpfen. Und man weiß ja auch, es kann jeden Moment irgendwas passieren und es kann auch richtig Schlimmes passieren. Was macht dieses Rennen für euch so besonders?
Naja, ich glaube, es ist genau dieser Anachronismus, ne? Also man, das sind ja, also wenn wir über Kopfsteinpflaster reden, haben ja viele Leute das Gefühl, so wie, ne, auf den Marktplätzen in einer schönen Altstadt, irgendwo in einer mittelgroßen deutschen Stadt. Das ist aber ja was anderes. Also wir reden da ja wirklich über Feldwege, die mit Wüstensteinen da irgendwie übersät sind. Ich glaube, das ist eben, ne, es gab auch eine Zeit lang mal eine Diskussion, kann ich mich erinnern, in den 90er Jahren, Anfang der 2000, dass man gesagt hat, ist das eigentlich noch zeitgemäß, also Radprofis, moderne Radprofis über diese Pisten zu schicken. Da gab es durchaus Leute, die gesagt haben, das geht eigentlich nicht mehr, das können wir nicht mehr machen. Und ich glaube, genau das ist es. Da kommt so eine Art Ursprünglichkeit des Radsports, der ja Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist, wo eben das die Straßenverhältnisse waren, der kommt da nochmal durch. Und ich glaube, dass bei aller Perfektion, die wir haben im modernen Sport, ist das eben das Faszinierende daran, dass da so quasi was Unzeitgemäßes zeitgleich passiert mit modernem Sport. Und das macht es so faszinierend. Und dieses Rennen ist halt von Anfang an, also von Beginn an, nicht erst, wenn es aufs Pflaster geht, sondern vorher schon wirklich spannend. Also ne, bis sich so eine Ausreißergruppe gebildet hat. Dann laufen aber im Hintergrund schon ja auch Positionskämpfe. Dann geht es auf das erste Pflasterstück. Dann gestern gab es die erste Attacke von Pogacar 100 Kilometer vor dem Ziel. Wann hat man das schon? Mhm. Das ist halt wirklich das Faszinierende daran, dass dieses Rennen wirklich, also man sitzt ja 5,5 Stunden, ich in dem Fall vor dem Fernseher und die Fans, die nicht vor Ort sind, eben auch, und man ist wirklich 5,5 Stunden gebannt. Es ist nicht eine Minute langweilig, es passiert ständig irgendwas, und das ist für so ein Radrennen schon außergewöhnlich, finde ich.
Ja, da kommt die Stürze natürlich dazu, das muss man auch sagen, dann stürzt ein Philipsen, dann stürzt ein Ganna, dann stürzt Van Aert, alles Leute, die dieses Rennen auch hätten gewinnen können, das verteilt sich so auf diese 5,5 Stunden, und wenn man das eben mit anderen Rennen, auch mit Etappen bei den großen Rundfahrten vergleicht, wo sowas in dieser Extrem natürlich nicht vorkommt, dazu gibt's gefühlt noch 12 Massensprints unterwegs, um die besten Positionen an den schwierigsten Pavé-Stücken, also Kopfsteinpflasterabschnitten, weil jeder dann glaubt, ganz vorn dort reinfahren zu müssen. Das kommt hinzu und dazu kommt natürlich so eine gewisse Sehnsucht auch nach guten alten Zeiten. Da ändert sich eben nichts. Keiner kommt auf die Idee, das Ganze noch viel, viel moderner zu machen und eine Zielankunft nicht mehr in diesem alten Velodrom, sondern wo man vielleicht noch mehr Hospitality, und dann machen wir das auf einer breiten Straße, so wie es ja leider die Flandern-Rundfahrt gemacht hat. Das sieht ganz furchtbar aus, wenn die diese langen 1,5 Kilometer da hinüber runterfahren. Und da ändert sich nichts. Paris-Roubaix sah in den 90er Jahren wirklich exakt so aus, außer dass es einen neuen Presseraum gibt, weil nebenan ein modernes Velodrom gebaut wurde. Aber ansonsten ist das alles immer gleich. Und danach, um die Frage zu beantworten, was die Faszination ausmacht, und danach haben sicherlich auch viele Sehnsucht und freuen sich, dass sich eben nichts ändert.
Ja, das ist, glaube ich, der Punkt, ne? Also wenn man auch überlegt, dass dieses Kopfsteinpflaster ja auch erhalten wird, vor allem für dieses Radrennen auch, da werden auch Spendengelder immer wieder gesammelt, dass das eben in einem, klingt jetzt komisch, in einem guten Zustand bleibt. Dieses Velodrom ist eigentlich, wenn man da hinkommt, total unspektakulär. Also spektakulär, weil es in die Jahre gekommen ist. Du siehst überall Risse im Beton und so, aber auch das macht ja gerade so den Charme aus. Und ich habe das Rennen in Time mit meinem Sohn zusammengeguckt, der 10 Jahre alt ist. Und ich war ja auch ein paar Mal vor Ort. Also am Fernseher wird einem die Dimension ja manchmal gar nicht so richtig bewusst, wie schlecht dieses Kopfsteinpflaster wirklich ist und wie unfassbar brutal das sein muss, darüber zu brettern. Dann habe ich so ein paar Fotos gezeigt von, also ich war auch ein paar Mal da und habe dann mal das so versucht festzuhalten mit dem Handy. Und der war wirklich erstaunt, dass es überhaupt sowas, so ein Kopfsteinpflaster überhaupt noch gibt heutzutage und dass es wirklich ein paar Bekloppte gibt, die darauf auch noch Leistungssport machen. Also das ist in jederlei Hinsicht irgendwie echt sehr, sehr besonders. Michael, du hast vorhin zitiert von Leuten oder Zeitungsberichten, Mathieu van der Poel könnte vielleicht der größte Klassikerfahrer dieses Jahrhunderts sein. Ich habe die Frage nach seinem Sieg in Milan-San Remo auch schon mal kurz gestellt, ob er bei uns in der Wahrnehmung in Deutschland ein bisschen zu kurz kommt. Ist er, also womit könnte das zusammenhängen? Glaubst du, dass es in Deutschland vielleicht nicht so diese ganz große Aufmerksamkeit für ihn gibt?
Ja, also ich glaube, das hat etwas damit zu tun, wie dieser Sport ganz generell, der Profisport hier ganz generell wahrgenommen wird. Also es gibt die Tour de France, die kennt, glaube ich, wenn ich jetzt hier draußen hingehe, kennt die jeder. Bei Paris-Roubaix werden auch viele schon sagen, ja, kenne ich, habe ich schon mal gehört, aber ich habe es selber in meinem etwas erweiterten familiären Umfeld, als ich gesagt habe, ich setze mich jetzt 5,5 Stunden vor den Fernseher und gucke mir Paris-Roubaix an, musste ich manchen Leuten tatsächlich, die jetzt nicht so sportinteressiert sind, erklären, was ist das überhaupt. So. Und das ist aber vielleicht noch ein Rennen, wo die Leute sagen, ja, das kenne ich. Aber die anderen, also die Flandern-Rundfahrt, Milan-San Remo und so weiter, das kennen wirklich hierzulande wirklich nur Leute, die sich wirklich mit Radsport beschäftigen. Das ist kein Allgemeinwissen, wie es zum Beispiel in Belgien oder Frankreich der Fall ist. Und ich glaube, damit hängt das zusammen. Ja, Mathieu van der Poel hat auch schon das gelbe Trikot der Tour de France getragen. Der hat Etappen gewonnen. Aber was sie halt, er ist halt ansonsten nicht präsent. Auch Weltmeister, dass er Radweltmeister war, auch das ist einer breiteren Öffentlichkeit, die sich auch einer sportinteressierten Öffentlichkeit nicht zwingend bekannt. Also wenn man jetzt hier auf die Straße geht und fragt, wer ist Mathieu van der Poel, werden die meisten nicht wissen, wer es ist. Und ich glaube, damit hängt das zusammen, dass wir in Deutschland eben diese Wahrnehmung des Radsports in seinen ganzen Facetten nicht so haben. Und dann eben einer, der so außergewöhnlich ist bei all diesen Rennen, aber nicht bei der Tour de France zwingend immer wieder in Erscheinung tritt oder darum die Gesamtwertung fährt, halt nicht wahrgenommen wird. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Das ist übrigens auch aus meiner Sicht ein Erbe der Generation Jan Ullrich, auch von Ullrich persönlich. Der hat durchs Dopen sehr viel kaputt gemacht, aber der hat auch durch das wirkliche Fokussieren auf ein einziges Rennen vieles kaputt gemacht. Er hat alles andere, wenn er da mal irgendwo gestartet ist, und das war selten genug der Fall, im Frühjahr und dann maximal noch zu einer Zeit vor Weltmeisterschaft, zu Vorbereitungsrennen deklariert. Und viele sind in der Zeit auf den Radsport gestoßen worden und haben das ein Jahrzehnt wirklich intensivst verfolgt. Aber das war eben die Tour de France. Der Rest waren Vorbereitungsrennen. Wir hatten auch in der Zeit, in der Ära Ulrich, herausragende Klassikerfahrer. Steffen Wesemann war auf dem Podium in Roubaix, hat die Flandern-Rundfahrt gewonnen. Der spielte gar keine Rolle, weil der nie bei der Tour de France dabei war. Den kannte man auch da nicht. Und da ist leider in Deutschland sehr viel darauf fokussiert worden. Wir sind jetzt als Beobachter des Radsports, glaube ich, zu Dank verpflichtet, dass es Fahrer wie Tadej Pogacar gibt, die komplett das gesamte Jahr hindurch bestreiten, die sich bei solchen Rennen zeigen, der jetzt auch wahrscheinlich in Lüttich noch fahren wird, dann gegen Evenepoel. Das ist das nächste große Duell, der dann natürlich bei der Tour de France seinen Saisonhöhepunkt hat, aber natürlich auch seinen WM-Titel verteidigen will und noch die Vuelta fahren will. Das ist toll, ne? Also das hat es früher in der Art nicht gegeben, und wenn ich das auf Ulrich fokussiere, kann muss man aber auch gerechterweise sagen, auch Lance Armstrong war nicht anders gepolt. Auch ja. Für die Amerikaner zählte nur die Tour de France.
Und also und ja, nicht nur er, das war ja kein reines Ulrich-Phänomen. Du hast Greg LeMond vorhin angesprochen, der letzte Toursieger, der an Roubaix teilgenommen hat, Anfang der 90er. Also auch Miguel Indurain ist ja diese Rennen nicht gefahren mit der Absicht, sie zu gewinnen. Ne? Steffen Wesemann war übrigens bei der Tour, aber du meintest natürlich, dass er da nicht aufgefallen ist als Helfer.
Ja, ja, ja.
Und jetzt wollte ich noch was hinzufügen. Achso, zu Mathieu van der Poel noch, Holger, ist das vielleicht auch ganz bewusst von ihm so eine, also bei uns ist es eine Nische, in der Radsportwelt natürlich nicht, aber dass er eben, also er könnte ja bei der Tour, ist er ja schon groß aufgetreten, hat mehrere Tage das gelbe Trikot gefahren, hat Etappen gewonnen. Es wäre ja auch einer, der sagen kann, ich fahre die Tour und will das grüne Trikot holen beispielsweise und konzentriere mich darauf. Das scheint nicht so in seinem Fokus zu liegen. Hat er da vielleicht auch so eine Marktlücke für sich entdeckt, dass er sagt, okay, ich konzentriere mich eben auf diese Klassiker, damit kann ich die ganz große Bühne strahlend betreten im Radsport?
Ja, wenn wir die deutsche Brille absetzen, ist das, er ist Niederländer. Er ist damit groß geworden. Er ist 7-mal Cross-Weltmeister. Das ist in den Niederlanden ein großes Thema. Er gewinnt die größten Eintagesrennen in Belgien. Beispielsweise ist das Interesse an diesen Klassikern größer als an der Tour de France. Das gilt in Italien und Spanien ist das wieder ganz anders. Für die sind diese Frühjahrsklassiker ganz, ganz weit weg. Und aber er als Niederländer und als Halbfranzose sozusagen, der lebt das natürlich und bedient natürlich seine Klientel und ist ein ganz, ganz, ganz großer Sportheld in den Niederlanden. Und dazu kommt natürlich, wenn du das grüne Trikot ansprichst, die eigene Teamhygiene. Er hat ja Jesper Philipsen in der eigenen Mannschaft, der das grüne Trikot gewonnen hat vor 2 Jahren und zu den Top 3, sage ich jetzt mal, Sprintern der Welt seit 3-4 Jahren gehört. Und natürlich werden sie in Sachen Grün, müssen sie auf Philipsen setzen, weil Mathieu van der Poel hat ja jetzt 2 Jahre lang den Sprintanfahrer gespielt für Philipsen. Das wird sich auch in diesem Sommer nach allen Planungen nicht ändern. Und da gibt's keine Strategie, die sagt, der eine soll die Sprints gewinnen und der andere das grüne Trikot. Und deswegen kann er das nicht in den Fokus nehmen. Ich glaube, das ärgert ihn auch gar nicht. Aber ich finde es ganz gut, dass er sich Reize und Ziele setzt, weil sein ganz großes Saisonziel ist ja ein völlig anderes. Er möchte jetzt zum ersten Mal Mountainbike-Weltmeister werden. Das hat er oft genug probiert. Ich habe es einmal selbst gesehen, als es in Glasgow ja die große WM gab mit allen Disziplinen. Da ist er in der ersten Kurve gestürzt. Was ihm bei sowas wie Paris, bei solchen Rennen wie Paris-Roubaix nie passiert. Aber da ist es passiert und da hat er eben noch eine Rechnung offen. Und auch Olympia war halt nicht so geschickt. Und das ist sein Fernziel, noch einmal Olympiasieger werden. Da gab es ja auch einen ganz bösen Sturz in Tokio damals im Mountainbike-Rennen, wo er fast ein Jahr lang eine Rückenverletzung mit sich herumgeschleppt hat anschließend von diesem Sturz. Und trotzdem sagt er, das ist jetzt mein Ding. Diese Frühjahrsklassiker nehme ich mit. Und da trainiere ich im Frühjahr drauf hin, nach der Cross-Saison. Und dann will ich jetzt mal Mountainbike als Nummer 1 wählen für den Rest der Saison plus diese Rolle bei der Tour de France als Anfahrer für Jesper Philipsen. Und das ist herausragend, dass es so einen gibt. Er hat 8 Monumente jetzt gewonnen, genauso viel wie Pogacar. Natürlich völlig anders verteilt. 3-mal Roubaix, 3-mal Flandern, 2-mal Milan San Remo. Soll mal einer schaffen.
Ja, apropos ganz kurz, eine Abzweigung, Stichwort Olympia. Die letzte Etappe der Tour in diesem Jahr soll auch durchs Montmartre führen, angeblich Rue Le Pic hoch da, also beim Moulin Rouge, wie bei Olympia. Ist, glaube ich, noch nicht offiziell bestätigt, aber es gibt hartnäckige Berichte und Gerüchte darüber, was großartig wäre, finde ich, was vielleicht auch dieses Rennen vielleicht nochmal verändern könnte. Reden wir nochmal ein andermal drüber. Und weil du Olympia angesprochen hast und den großen Traum von Mathieu van der Poel, da mal Gold zu gewinnen, du bist ja nun wie kaum ein anderer Journalist in Deutschland in der Olympiamaterie drin als Programmchef in der ARD. Weißt du schon, wissen wir schon, wie die Straßenrennen in LA 2028 aussehen werden?
Nee, ich glaube, das gibt's noch nicht. Ich würde jetzt aber mal meinem Bauchgefühl sagt, er wird es auf Mountainbike versuchen.
Okay.
Ich glaube, dass, also wie soll ein, muss ein Kurs aussehen? Kopfsteinpflaster wird es nicht geben. Ja. Aber wie muss ein Kurs aussehen, wenn man weiß, dass auch Tadej Pogacar das ja noch auf der Bucketlist haben dürfte? Und wenn es wirklich relativ flach ist, kommen ganz andere Charaktere ins Spiel. Das ist schon vage. Auf dem Mountainbike siehe Tom Pidcock, der ja in Paris Olympiasieger geworden ist auf dem Mountainbike, ist das doch schon ein bisschen planbarer. Also wenn man, ich kann mir vorstellen, dass er 28 sagt, Frühjahrsklassiker okay und dann egal, Tour, alles dahingestellt. Wobei, wir verfasern uns jetzt ein bisschen, aber wo und wann eine Tour de France 2028 stattfindet, ist sowieso noch unklar, weil Olympia ja im Juli sein wird und auf dem eigentlichen Tour de France-Termin sitzt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Van der Poels Fernziel ist, das auf dem Mountainbike zu schaffen. Ist vielleicht das Näherliegende. Einzelzeitfahren auf der Straße fehlen ihm die Skills, das kriegt er auch nicht mehr hin. Da gibt's so viele Spezialisten. Könnte sein, aber vielleicht irre ich mich auch.
Ja. Wir sind tatsächlich ein bisschen abgebogen. Ich würde gerne nochmal mit euch über Tadej Pogacar sprechen. Nun gibt es ja zwei Möglichkeiten, dass er, also die auf dem ersten Blick naheliegendste, dass er sagt, okay, jetzt habe ich Blut geleckt, ich war nah dran, ich weiß, was ich falsch gemacht habe, nächstes Jahr hole ich mir das Ding. Man kann aber auch sagen, also auch vielleicht aus Teamsicht, also über dieses Manöver da mit dem Teamfahrzeug, das ihn da fast vom Rad geholt hat, haben wir noch gar nicht gesprochen. Also auch so ein Ding, wo es auch echt hätte anders ausgehen können. Sein Sturz ist glimpflich verlaufen, kann natürlich auch anders ausgehen. Auch die Erfahrung hat er jetzt vielleicht gemacht. Was glaubt ihr, sehen wir ihn da nächstes Jahr wieder?
Also ich bin sehr sicher, dass wir ihn da wiedersehen, weil er ist ja Radsportler durch und durch. Ne? Also wir haben ja lange keinen, wir haben es eben gesagt, früher in den 90ern war diese Spezialisierung dann nur noch auf die Tour de France, alles andere war Vorbereitung und Tadej Pogacar ist ja wirklich ein ganz, ganz anderer Radfahrer, der wirklich alles gewinnen will, was dieser Sport zu bieten hat. Es ist sein erklärtes Ziel, die 5 Monumente zu gewinnen. 3 hat er schon gewonnen, also mehrfach sogar. Aber wir vergessen ja, eine Woche vor Paris-Roubaix hat er sehr überlegen die Flandern-Rundfahrt gewonnen, zum zweiten Mal, glaube ich. Die Lombardei-Rundfahrt ist quasi eh sein Rennen. Lüttich-Bastogne-Lüttich hat er auch gewonnen. Es fehlen ihm 2, Mailand-Sanremo, das könnte die Nuss sein, die am härtesten für ihn zu knacken ist. Und Paris-Roubaix hat er gezeigt, dass er das gewinnen kann. Das hat er gestern eindrucksvoll gezeigt. Und ich glaube, dass er sich das nicht nehmen lassen will. Er wird zurückkommen. Er ist ja auch noch jung. Wir vergessen das immer. Ich meine, 25, er kommt, der hat ja noch Zeit. Und er wird auf jeden Fall, ob das nächstes Jahr ist, weiß ich nicht. Aber er wird zurückkommen. Er wird dieses Rennen gewinnen wollen. Und ich glaube, dass er das auch schaffen wird. Und das macht ja die Faszination aus. Und wir haben eben darüber gesprochen. Holger hat es von vor Ort berichtet, dass die Stimmung so ein bisschen pro Pogacar war und Mathieu van der Poel irgendwie die Herzen der Massen nicht erwärmt. Und man kann sich natürlich jetzt fragen, woran liegt das? Also Tadej Pogacar ist halt dieser, ich sag das mal so ein bisschen salopp, so die hat immer dieses Lausbuben-Image, der, ne, wie er auf Social Media auftritt etc. Und Mathieu van der Poel wirkt dagegen, und das meine ich gar nicht despektierlich, so ein bisschen wie so eine Maschine und sehr fokussiert, sehr klar, auch in seinen Interviews jetzt nicht besonders, wie soll ich sagen, emotional, sondern immer sehr rational analysierend. Und Pogacar spielt da ein anderes Spiel, kann das besser. Das ist einfach völlig wertfrei mal festgehalten. Und was wir ja auch gesehen haben, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, diesen Flaschenwurf, als Van der Poel dann eben schon solo unterwegs war Richtung Ziel, da schmeißt jemand eine offensichtlich auch gefüllte Flasche in seine Richtung, in sein Gesicht.
Hatte Holger also einmal kurz angerissen vorhin schon, ja.
Ja, genau. Aber also mal davon abgesehen, was ist das große Nichts, was in diesem Kopf dieses Menschen ist. Mehr als großes Nichts kann es ja nicht sein, einem Fahrradfahrer, der damit fast 50 Stundenkilometern vorbeifährt, eine volle Flasche ins Gesicht zu schmeißen. Und manche von der Polo gesagt, eigentlich müsste man den wegen versuchten Totschlags dran kriegen. Der hat sich ja jetzt offensichtlich der Polizei gestellt. Derjenige, der diese Flasche geworfen hat. Also der scheint irgendwie, die Art und Weise, wie Mathieu van der Poel auftritt, wie er diese Rennen angeht, das scheint wieder irgendwie manche Leute irgendwie zu reizen, aus irgendeinem Grund. Und ich glaube, dass wir da irgendwie diese wieder so auch so eine klassische zwei Pole, ne, die sind beide großartig in dem, was sie tun. Und der eine scheint irgendwie die Fantasie der Menschen zu beflügeln, das ist Tadej Pogacar, und der andere scheint sie irgendwie aufgrund seiner Art und Weise irgendwie zu reizen. Keine Ahnung, aber um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, habe ich auch schon beantwortet. Also Tadej Pogacar wird natürlich nochmal Paris-Roubaix fahren und er wird dieses Rennen gewinnen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das auch tun wird irgendwann.
Der arme Nils Polit. Ja. Der ja Zweiter und Vierter war in den zurückliegenden Jahren, vorher ist ja Vierter, und der die Fragen nach eigenen Ambitionen und wie blöd das jetzt alles ist, extrem professionell und nett beantwortet hat. Und natürlich ist es toll, in einer solchen Mannschaft zu fahren, die Stimmung ist toll, Pogacar ist ein großartiger Kapitän, das wird sicherlich auch alles zutreffen. Und dennoch, wenn man ihn aus nächster Nähe in die Augen schaut, weiß er, dass er da ein paar Kieselsteine natürlich zermalmen muss. Es ist schon in gewisser Weise für ihn bitter. Er war gestern in einer ganz merkwürdigen Rolle, die ich auch nicht verstanden habe. Wir haben ihn hinterher auch nicht mehr erwischt, weil er das Rennen ja vorzeitig beendet hat. Er ist ja nicht angekommen in Roubaix im Velodrom. Und Vermersch war ganz offenbar so als Edelhelfer eingeteilt, Florian Vermersch, der ja auch dann am Ende noch Fünfter geworden ist, und er war mal ganz vorn, mal ganz hinten, er wirkte wie eine Art Wasserträger, war ganz selten an der Seite von Tadej Pogacar, aber ist ganz oft auch ganz nach vorn gesprintet, was natürlich auch eine Menge Kraft kostet, und dennoch war er ganz vorn dabei. Also er war kurz vor dem Wald von Arenberg, hat sich ja zum ersten Mal so eine Selektion ergeben mit den Top, ich glaube 18 Fahrer zu diesem Zeitpunkt, da war er dabei, übrigens auch für Bauhaus zu diesem Zeitpunkt noch dabei, der auch ein gutes Rennen gefahren ist, knapp unter die ersten 25 gekommen, und ist für ihn bitter. Er wird natürlich deswegen nicht das Team wechseln, Nils Polit, weil ich glaube, dass sich das auch ganz gut auf dem Konto bezahlt macht, was er da tut, diesen Job. Er hat auch seine wichtigsten Rennen natürlich für sich gesichert, er wird bei der Tour de France dabei sein, alles gut, aber es ist trotzdem natürlich irgendwie schade.
Wir reden mal über die Deutschen, Nils Polit, Max Weisheit habt ihr angesprochen, Nils Polit defekt im Wald von Arenberg. Niklas Behrens, Mika Häming sind bei ihrer Premiere aus dem Zeitlimit gefallen, aber Jonas Rutsch ist großartiger Sechster geworden.
Ja, ich bin sehr stolz. Ich meine, wenn ich im Winter bei Minustemperaturen aufs Rad gehe, ist das der Moment, über den ich nachgedacht habe. Und das, ja, wie ich gesagt habe, war mein Anspruch hier in dem Rennen. Das ist das Rennen, wo ich performen kann. Und heute habe ich das mal bewiesen und habe den Achtungserfolg, von dem ich immer gesprochen habe, eingefahren, und da bin ich extrem happy.
Ja, und der berühmte Wald von Arenberg, da ist Jonas Rutsch tatsächlich noch als Erster reingefahren und wurde dann von den Giganten geschluckt.
Ja, als Mathieu und Mats Pedersen von hinten kamen, das war wie ein D-Zug, der an mir vorbeigescheppert ist. Da wusste ich in dem Moment, okay, jetzt Zähne beißen. Das ist jetzt der Moment, wo du in den roten Bereich gehen musst. Die ersten konnte ich ja nicht halten. Zum Schluss ist dann nochmal die Dreiergruppe weggefahren. Aber dahinter habe ich den Sprint dann von den drei Verfolgern gewonnen. Und ich denke, das war ein guter Tag.
Kann man, glaube ich, so sagen, Holger, kann man diesen Erfolg, sechster Platz bei Paris-Roubaix, überhaupt hoch genug einschätzen?
Vor allem auf der Basis, dass er 235 Kilometer de facto im Wind gefahren ist. Also mit einer Achtergruppe, da ist man ganz oft und ganz viel im Wind unterwegs, wie das am Anfang war. Und dann war seine Gruppe, ich glaube, nie größer als 6-7 Fahrer. Wenn man sich da trotzdem über die gesamte Zeit vorn hält, man muss mal sich anschauen, was aus seinen Begleitern geworden ist, aus dieser ersten Gruppe oder auch bei anderen Rennen. Erste Fluchtgruppe, Flandern-Rundfahrt, die sieht man entweder gar nicht mehr im Protokoll oder ganz weit hinten. Und sich so lange so weit vorn zu halten und immer mitzufahren, mit immerhin Wout van Aert, der ganz lange in seiner Gruppe war, und mit Mats Pedersen, die dann natürlich im Endeffekt noch vor ihm ankamen, aber dann auch noch den Sprint gegen einen Stefan Bissecker zu gewinnen und ganz andere Gunner, auch Stefan Küng, auch sicherlich auch ein bisschen gehandicapt waren, weit hinter ihm, aber mit derart zu fahren, das ist schon also mehr als respektabel. Das ist wirklich, wirklich herausragend. Und am Ende kann man sich natürlich fragen, was wäre mit einem Jonas Rutsch mit so einer Teamunterstützung, wie es die großen Stars bekommen haben, und mit einer Schonung auf den ersten 150 Kilometern. Was wäre denn dann passiert? Was hatte der denn eigentlich drauf an dem Tag? Nichtsdestotrotz, und um nochmal einen Punkt von vor ein paar Minuten aufzugreifen, das ist aber auch die Faszination dieses Rennens, dass sowas geht. Wir hatten ja sogar mal einen Sieger aus der ersten Fluchtgruppe, Matthew Heyman, vor ein paar Jahren aus Australien, dass es in so einem Rennen möglich ist, so ein Rennen so mitzuprägen. Und wir haben ihn auch am Vortag noch gesprochen. Er wirkt ja wie immer sehr relaxed und sehr entspannt bei all den Dingen und hat da schon gesagt, ich war Elfter, war mein bisher bester Platz, ich will das verbessern. Da dachte man natürlich auch, ja, er hätte so 6, 7, 8 Namen aufgezählt und dann wird es doch ein paar von denen bezwingen, oder wie soll das werden? Und es hat es tatsächlich geschafft, also wirklich Hut ab.
Michael, was ist das? Er hat ja das Team gewechselt, ist jetzt bei Intermarché mit Georg Zimmermann zusammen. Was ist Jonas Rutsch für ein Typ? Wie hast du ihn so wahrgenommen? Du hast ihn ja wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gesprochen. Wie ist so dein Eindruck von ihm?
Ja, ich erinnere mich an Interviews mit ihm bei der Tour de France, wo er immer eigentlich auch sehr reflektiert ist. Ich fand auch gestern hat er das, auch wenn ihm da ein bisschen die Worte fehlten, und er gesagt hat, das ist extrem, extrem, alles extrem, was ja auch richtig ist. Ich habe ihn als einen sehr reflektierten, gut organisierten Radprofi erlebt, der mich gestern auch wahnsinnig beeindruckt hat. Das muss ich wirklich sagen, da hat Holger vollkommen recht. Also was der da gestern geleistet hat, es ist ja nicht nur so, dass er in dieser Fluchtgruppe war, dieser ersten, sondern er hat die auch mit initiiert. Und es hatten ja vorher, gab es schon einige Versuche, aber er hat dann irgendwie so dann auch den Instinkt dafür gehabt, diese Gruppe dann im entscheidenden Moment auch mit zu kreieren. Also netter, ruhiger, nicht übertrieben aufdringlicher Mensch und sehr reflektiert, also angenehm. Und wie gesagt, gestern wirklich, glaube ich, das war in seiner bisherigen Karriere sein Meisterstück, würde ich sagen. Und ja, Platz 6 ist aller Ehren wert.
Mal sehen, was wir noch von ihm sehen. Nicht nur in der fernen Zukunft, sondern auch in diesem Jahr.
Aber wir müssen vielleicht noch, weil ich weiß nicht, Holger, du warst vor Ort. Ich habe es jetzt nur in der Ergebnisliste gesehen. Marius Meierhofer, 24 Jahre alt, aus Tübingen, mit 4,45 in der Gruppe von Filippo Ganna, der als einer der Favoriten im Vorfeld mitgalt, auf Platz 19 reingekommen. Auch das, finde ich, ist eine sehr beeindruckende Leistung gewesen. Man hat ihn natürlich nicht so oft gesehen wie Jonas Rutsch und eigentlich vielleicht auch gar nicht wahrgenommen am Fernseher. Aber auch das ist aller Ehren wert. Ich kenne den Marius Meierhofer jetzt nicht persönlich. Holger, ich weiß nicht, ob du schon mal mit ihm gesprochen hast. Aber das ist alleine, wenn man auf die Ergebnisliste guckt, kommt doch auch ein sehr beeindruckender Auftritt gewesen.
Ja, ich habe ihn kennengelernt. Er spielte eine Hauptrolle beim Durchbruch von Remco Evenepoel, als der zweimal Juniorenweltmeister wurde in Innsbruck und das Feld auseinandernahm, war Marius Meierhofer Zweiter. Er war der Letzte, der mit Evenepoel noch mithalten konnte, und hat ja auch dann in Australien mal dieses Great Ocean Race gewonnen, was ein World Tour Rennen ist. Und ist hoffentlich einer, der jetzt da in der Schweiz bei seinem neuen Team tatsächlich auch eine Förderung genießen kann. Und vielleicht sehen wir ihn sogar bei der Tour de France. Auch das ist ja möglich. War übrigens aus deutscher Sicht insgesamt gesehen wirklich gut. Ich habe Paul Bauer schon erwähnt. Bei Nils Pohle, das kam, glaube ich, jetzt gerade so ein bisschen rüber. Habe ich gerade überlegt, hatte einen Defekt und kam dann am Ende nicht an, hat aufgegeben. Korrekterweise müssen wir sagen, er hatte danach, nach dem Wald von Arnberg, noch den zweiten Defekt. Und dann auch noch war in einen kapitalen Sturz verwickelt. Also der ist auch verletzt. Das ist nicht gut geendet für Nils Polit. Auch Niklas Behrendt sollte man noch erwähnen, den aktuellen U23-Weltmeister, der schwer wieder auf die rechte Schulter gefallen ist. Er hatte ja einen Schlüsselbeinbruch genau in der Schulter. Und zum Glück offensichtlich nicht wieder gebrochen. Er ist das Rennen ins Ziel gefahren. Im Protokoll steht da ein HD oder OTL. HD steht für Hors Délai und OTL ist Englisch für Outside Time Limit. Also ist einfach zu spät gekommen. Gibt ja auch da eine gewisse Prozentzahl, dass man noch im Protokoll erscheint. Das hat er leider nicht geschafft. Aber trotzdem hat sich durchgebissen, trotz des Sturzes, und hat vorher auch einmal ganz groß Wort von Art seinen Kapitän wieder zum Feld hingefahren, als der gestürzt war. Also auch Haken dran an dieses Comeback. Ich will aber, bevor Moritz den Turn schafft zu den Frauen sicherlich. Einen Gedanken mal loswerden, über den wir in den nächsten Wochen mal diskutieren und vielleicht auch mal nachdenken und vielleicht auch ihr als und der uns zuhört. Was jetzt inzwischen auffällig ist in diesem Weltradsport, ist die Tatsache, dass seit 2023 Vuelta, als Sepp Kuss aus den USA gewonnen hat, alle großen Rennen, die drei großen Rundfahrten, die fünf Monumente, die wir haben, die Straßenrennen-Einzelzeitfahren bei Weltmeisterschaften, Olympia voriges Jahr, seit anderthalb Jahren haben wie viele verschiedene Fahrer gewonnen? Diese, ich glaube, insgesamt knapp 20 Rennen? Fünf. Aus drei Ländern. Fünf aus nur drei Ländern. Pogacar, ganz viel. Roglic, Vuelta. Das sind die beiden Slowenen. Der Niederländer, Mathieu van der Poel, auch ganz viel. Jasper Philipsen hat voriges Jahr Sanremo gewonnen als Belgier. Und Remco Evenepoel hat auch ganz viel gewonnen. Das war's. Das ist nicht gut für den Weltradsport. Das ist zwar okay, dass man immer die gleichen Stars sieht, aber es ist irgendwie gefühlt gerade nicht gut. Aber darüber können wir, glaube ich, in den nächsten Wochen mal reden.
Na gut, also wenn man dann gestern nimmt, vielleicht haben wir dann in ein paar Jahren einen britischen Roubaix-Sieger, sehr beeindruckend war eben auch Matthew Brennan mit 19 sein Debüt gegeben, war dann am Ende nur 44, in Anführungsstrichen nur, aber der hat eine Zeit lang wirklich bis zumindest Kilometer 200 besser ausgesehen als sein eigentlicher Teamkapitän Wout van Aert. Und das war auch ein sehr beeindruckendes Debüt, also den sollte man sicherlich auch im Auge behalten in den kommenden Jahren. War auch eine tolle Leistung. Aber du hast recht, Holger, es ist ein bisschen auch die Geschwindigkeiten und ja, gestern gab es Rückenwind, aber immer noch ein Rekord. Also lässt bei mir zumindest auch manchmal ein Fragezeichen, wo das noch hinführen soll.
Ja, darüber haben wir auch schon gesprochen. Und natürlich hat Holger recht mit dieser Dominanz. Kann man sagen, es tut dem Radsport vielleicht nicht gut. Andererseits, es ist doch irgendwie auch geil, dass dieser Sport so mehrere absolute Weltstars gerade hat, oder? Und du dich eigentlich auf diese Rennen freuen kannst und du weißt eigentlich, diese großen Rennen haben immer irgendwie einen spektakulären Verlauf. Das war nicht immer so.
Ja, gebe ich dir recht. Und trotzdem finde ich es nicht gut, wenn Rennen 60 Kilometer vor dem Ziel entschieden sind. Gestern war es ein Tick anders. Voriges Jahr Roubaix wusste man, Van der Poel fährt weg, der gewinnt das Ding. In diesem Jahr ist es, diese Duellsituation hat dieses Frühjahr wirklich grandios gemacht zwischen Pogacar und Van der Poel. Auch Mailand Sanremo war natürlich ein Spektakel. Flandern war zumindest relativ lang noch offen. Auch da war es am Ende klar. Und ja, jetzt war die letzte Stunde von Paris-Roubaix war es auch klar, wer gewinnt. Aber es ist nicht gut, wenn man zu einem Rennen fährt und schon vorher weiß, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit können das nur zwei gewinnen. Wenn man sich überlegt, in den zurückliegenden Jahren in Roubaix, da hat mal Heyman gewonnen, da hat mal Dylan van Baarle, der stand mit Sicherheit nicht auf der ersten Liste, der Favoriten auch Sonny Colbrelli damals im Match in dem Corona-Jahr. Das haben wir momentan nicht. Und das ist toll, dass man die Sieger dann auch kennt, aber mal zwischendurch irgendein anderer wäre auch nicht schlecht.
Ja. Wir reden über die Frauen und müssen wir das gleich mal sagen, es ist natürlich ein bisschen so, dass es auch bei uns oft, ich will nicht sagen hinten runterfällt, aber nicht die ganz große Aufmerksamkeit bekommt wie das Rennen der Männer. Das ist, glaube ich, auch nicht nur bei uns so, sondern generell auch fand ja erst zum fünften Mal statt jetzt bei den Frauen, dieser Klassiker. Und auch der Termin ist für uns nicht ganz leicht. Holger war ja vor Ort, gemeinsam mit Steffen Gahr vom Saarländischen Rundfunk. Und es ist nicht so ganz glücklich, wie es terminlich gelegt ist. Erzähl mal, Holger, wie war das für euch vor Ort?
Ja, es ist so, dass am Vortag am Startort Compiègne, dort wo die Männer starten, am Samstag halt die Mannschaften präsentiert werden und dass man da die Chance hat, auch mal mit den Fahrern in Ruhe zu reden und wenn man vor Ort ist, dann um ein paar Insights auch zu bekommen, auch hier für unseren Podcast, nutzt man natürlich die Chance. Bis vor vorigem Jahr war es halt so, dass man anschließend noch das Rennen der Frauen verfolgen konnte, die letzten anderthalb Stunden, zumindest auf dem Monitor, auch wenn man es natürlich nicht nach Roubaix geschafft hat. Und jetzt ist es halt blöderweise so, dass sie jetzt eine Stunde eher fahren und die Präsentation hat ein bisschen länger gedauert. Das heißt, es war nahezu deckungsgleich. Man war damit durch mit dem letzten Interview. Die Stars kommen natürlich dann noch ganz hinten und da dauert es natürlich auch, Pogacar und Van der Poel. Und dann fuhren die, glaube ich, noch eine Viertelstunde, die Frauen. Das ist fürs Arbeiten natürlich nicht so toll. Und für die sich jetzt nicht leisten wollen und können, alles zu besetzen, ist das eine Herausforderung. Und ich finde es deutlich glücklicher, so wie die anderen großen Klassiker das machen, indem sie die beiden Rennen hintereinander, das ist auch für die Zuschauer besser, dass halt zwei Rennen an einem Tag stattfinden, egal in welcher Reihenfolge. Bei Milan San Remo waren ja die Frauen zunächst im Ziel und dann die Männer, Flandern-Rundfahrt, und ich glaube jetzt auch in Lüttich ist es umgekehrt. Ich finde das besser, dass man beide Rennen dann an einem Tag, ich glaube, dass es ein bisschen schwierig ist von der Logistik her vielleicht, in Frankreich mit diesem Klassiker, aber ist ein bisschen schade, dass am Ende das Rennen dann doch für viele, die halt auch die Gelegenheit und die einfach arbeiten müssen bei der Präsentation der Männer, dass das Frauenrennen dann halt so nebenbei nur laufen kann.
Ja, das sind jetzt unsere internen Sorgen und Probleme, die wir haben. Natürlich war die Begeisterung auch für die Frauen groß, und es gab nicht nur einen französischen Heimsieg, sondern auch einen nordfranzösischen von einer Frau, über die wir auch schon das ein oder andere Mal hier gesprochen haben.
Ja, Pauline Ferrand-Prévot, erster französischer Sieg bei Paris-Roubaix seit 1997. Das war natürlich ein Mann, Frédéric Guédon damals. Das hat natürlich den entsprechenden Jubel ausgelöst, zumal sie auch eine sehr, sehr schillernde Figur des Radsport ist, mit einer sehr, sehr speziellen Karriere. Es war ihr erster Sieg auf der Straße seit 10 Jahren, weil sie sich einfach dem Mountainbike verschrieben hat. Sie war damals 2014, 15 im Besitz aller großen WM-Titel, also Cross, Mountainbike und Straßenweltmeisterin parallel, 2014 im Sprint, ganz knapp damals vor Lisa Brennauer in Spanien, und ist dann aufs Mountainbike gewechselt, hat sich darauf konzentriert, ist zigmal Weltmeisterin geworden und hat sich dann mit heimischer Unterstützung den Olympiasieg gesichert in Paris, ihren ganz großen Traum. Und normalerweise hätte man gesagt, okay, das war's, aber jetzt hat sie diese Herausforderung Straße wieder genutzt. Ist in das Team von Marianne Voss gewechselt, also in die FISMA-Mannschaft, und sollte eigentlich auch erstmal, hieß es, ja, sie müsste sich da wieder rangewöhnen und Tour de France gucken wir auch mal. Und sie war dann ja schon Zweite bei der Flandern-Rundfahrt vor einer Woche und ist längst aus dem Schatten von Marianne Voss herausgetreten. Und ich würde es gar nicht ausschließen, wenn wir es mal gucken, wie es im Hochgebirge aussieht, dass sie auch für die Tour de France eine ernsthafte Kandidatin ist. Und das jetzt praktisch als Newcomerin, natürlich auch als Mountainbikerin, bestreitet man das ein oder andere Straßenrennen. Aber sie hat keins gewonnen, 10 Jahre lang.
Und das war eigentlich auch nicht der Plan. Ne? Sie war noch krank vor Paris-Roubaix. Also sie hatte sich verletzt bei Strade Bianche, dann die Wunde entzündet irgendwie und dann hatte sie Fieber. Und sie hat erzählt, dass sie gar nicht so genau wusste, ob sie überhaupt richtig mitreden kann. Sie wollte eigentlich eine Helferin für Marianne Voss sein und jetzt hat sie dieses Rennen gewonnen und den Pflasterstein bekommen.
Ja, und Marianne Voss hat sie, glaube ich, zu dieser Attacke auch animiert, die aber natürlich eigentlich dazu dienen sollte, dass das Team SD Works, was in allen Frauenrennen immer die Favoritenrolle auch innehat, eben ans Arbeiten zu bringen. Und das war, glaube ich, dann auch gar nicht der Plan, dass sie das dann nach Hause fährt, aber das hat sie eindrucksvoll getan. Und dementsprechend, ja, Holger hat es gesagt, spannende Geschichte und eine tolle Athletin.
Ja. Das war schön mit euch. Wir haben jetzt nicht drüber gesprochen, dass Maximilian Schachmann bei der Baskenland-Rundfahrt Dritter geworden ist. Auch ein sensationeller Erfolg. Und Florian Liebowitz Vierter. Also das fiel jetzt so ein bisschen runter in dieser Klassikerwoche. Aber auch großartige Erfolge natürlich. Und wir freuen uns jetzt schon mal so langsam auf die Ardennen-Klassiker, die jetzt auch bald vor der Tür stehen. Ne? Habt ihr auch Bock drauf schon wieder?
Ja, Remco Evenepoel stößt dann noch dazu, mischt den Laden noch ein bisschen auf. Mathieu van der Poel wird ja jetzt sozusagen kürzer treten, aber und dazu kommen ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob Primoz Roglic auch einen dieser Klassiker bestreiten wird noch vor dem Giro, aber da kommt dann neue Würze rein und Tadej Pogacar bleibt ja dabei. Wären sicherlich tolle Rennen und aus deutscher Sicht, du hast die Namen ja schon erwähnt, ich glaube auch Maximilian Schachmann ist Kandidat für diese drei Rennen, Amstel Gold Race, dann Flash for London unter der Woche und dann Lüttich-Bastogne-Lüttich, wird toll.
Ja, Lüttich ist schon Dritter geworden, also ich bin sehr gespannt. Können wir uns, glaube ich, darauf freuen. Nächste Tourfunk-Folge könnt ihr euch jetzt schon mal notieren, am besten rot markieren im Kalender. 28. April, also in 2 Wochen, mit einem sehr spannenden Gesprächspartner. Mehr verrate ich noch nicht, aber das wird gut. Und ihr müsst euch dieses Datum auch gar nicht notieren. Ihr werdet mich erinnert, wenn ihr den Podcast abonniert. Zum Beispiel in der ARD Audiothek, aber auch überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, bewertet uns gerne, empfehlt uns weiter und schreibt uns gerne eine Mail, wenn ihr wollt, an tourfunk@sportschau.de. Michael, hattest du gerade noch angesetzt? Wolltest du noch was sagen?
Nee, okay. Eigentlich nicht.
Dann setzen wir jetzt einen Punkt drunter. Ich danke euch sehr fürs Mitmachen, die beiden. Holger Gerska, Michael Ostermann, ich bin Moritz Kasserlet. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, der Frühling ist da, nutzt viele Stunden auf dem Rad und bleibt uns gerne treu. Also bis zum nächsten Mal.
Und frohe Ostern.
Frohe Ostern, auch stimmt.
Ja, genau.
Frohe Ostern. Also, tschüss. Also,
macht's gut, tschüss.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.